Cyborgs, Rap und freier Wille, Politik und Populismus, Spiritualität und Ethik, Tod und Teufel. Ein Podcast mit Menschen, die was zu sagen haben. Hier ist Erleuchtung garantiert. Ich bin Dorothea Lüttekens, Religionswissenschaftlerin an der Universität Zürich und sitze zusammen mit einer anderen Religionswissenschaftlerin, auch von der Universität Zürich, nämlich Linda Bosshardt. Neben mir außerdem natürlich wie immer Andi Gredig von unserer Technikaufnahme und den Zwischenrufen.
Grüezi miteinander.
Linda, du bist jetzt seit einigen Jahren, 3 Jahren, oder?
Ja, ziemlich genau 3 Jahre.
Bist du Forscherin, also Doktorandin am universitären Forschungsschwerpunkt Human Reproduction Reloaded.
Genau.
Und bei dem Forschungsschwerpunkt geht es um Reproduktionsmedizin. Mhm. Es geht aber auch darum, dass, was jetzt im Augenblick ja auch vermehrt immer wieder in die Medien gekommen ist, tatsächlich weltweit in den meisten Ländern Menschen immer weniger Kinder kriegen. Aus unterschiedlichen Gründen.
Ja.
Wie kommt es, dass du als Religionswissenschaftlerin da mittendrin bist?
Ja, das ist eine legitime Frage. Also es ist auch etwas, was häufig an mich herangetragen wird, weil mein Untersuchungsgegenstand oder das, wozu ich forsche, ist ja das Thema unerfüllter Kinderwunsch. Also ich spreche mit Menschen, die aus medizinischen Gründen, also nicht aus sozialen, sondern aus medizinischen Gründen keine Kinder bekommen können, also die eine Einschränkung hinsichtlich ihrer Fruchtbarkeit haben. Und da kommt häufig so die Frage an mich, ja, okay, und was hat das jetzt mit Religion zu tun? Und
was ist denn deine Antwort?
Es kommt dann ein bisschen darauf an, wie viel Zeit das die andere Person hat, mir dann zuzuhören.
Wir haben Zeit. Ja, das 25 ist Minuten.
Sehr gut. Ich glaube, man kann diese Frage auf verschiedenen oder diese Beziehungen, die da bestehen, auf verschiedenen Ebenen beantworten. Erstens mal kann man natürlich sagen, dass es dabei um sehr, also beim Thema Reproduktion und auch vor allem, wenn das nicht funktioniert, wie man das plant, dass es da einfach um sehr existenzielle Fragen geht.
Und Reproduktion hört sich übrigens wahnsinnig technisch an.
Ja, das stimmt. Das ist vielleicht, weil ich so an die Reproduktionsmedizin immer denke, weil das immer so das ist, was dann folgt. Genauso Reproduktion oder Fortpflanzung, Kinder bekommen.
Warum hast du denn den Eindruck, ist das so sehr verbunden mit existenziellen Fragen? Beim Tod ist es unmittelbar einleuchtend, bei der Geburt auch. Aber du befasst dich ja eigentlich mit der Zeit, bevor es zur Geburt kommt.
Ja, genau. Das ist genauso existenziell, aber es hat einfach vielleicht in der Forschung bisher oder vor allem auch in den Sozialwissenschaften vielleicht noch nicht diese Aufmerksamkeit erfahren, die ihm eigentlich zuteil wird. Weil gerade wenn du auch vom Thema Tod sprichst, der Tod ist ja auch potenziell präsent bei diesem Thema. Also wenn es um reproduktive Verluste geht zum Beispiel, also wenn Frauen Fehlgeburten erleben.
Um das nochmal zu verstehen, du sagst, unerfüllter Kinderwunsch hängt unmittelbar mit existenziellen Fragen zusammen. Auch, weil damit immer auch der Tod potenziell verbunden ist.
Nein, nicht, weil das immer der Fall ist, aber es kann halt sein. Existenziell ist es vor allem deswegen, weil es ja darum geht, dass ich meinen Lebensentwurf, den ich vielleicht schon habe, seit ich selbst ein Kind bin, nämlich eine Familie zu gründen, potenziell auf dem Spiel steht. Also vielleicht müssen wir sogar noch einen Schritt zurückgehen, um das nochmals ein bisschen klarer aufzuzeigen. Also wenn ein Paar, also ein heterosexuelles Paar, ich rede jetzt immer von heterosexuellen Konstellationen, wenn die sich ein Kind wünschen, dann können sie die Verhütung weglassen und im besten Fall dauert es 9 Monate, dann ist das Kind da. Mhm. So ist es aber häufiger, als man denkt, nicht. Also je nach Schätzung ist es nicht immer gleich, aber man spricht so, jedes 5. Paar kann davon mal betroffen sein. Über kürzere oder längere Distanz kann es sein, dass es dann einfach, ja, dass sich keine Schwangerschaft einstellt. Und dann nehmen viele Menschen Reproduktionsmedizin in Anspruch. Also es bedeutet, sie gehen zuerst mal in ein Kinderwunschzentrum, machen vielleicht Abklärungen, versuchen herauszufinden, woran liegt das? Mhm. Liegt es am Mann, liegt es an der Frau, liegt es an beiden? Sehr, sehr häufig kann man auch nicht sagen, woran das liegt. Es gibt einfach keine Erklärung.
Das stelle ich mir dann besonders schwierig vor.
Ja, das ist auch meine Erfahrung. Also ich habe ja Interviews geführt mit Menschen, die da eben betroffen sind davon. Und das ist besonders schwierig, wenn man einfach nicht weiß, woran es liegt. Und da kommt, das ist eben auch so ein Moment, wo Religion eine Rolle spielen kann. Also auch Leute, die jetzt von sich selbst sagen, ich bin jetzt nicht besonders religiös oder so, also die betonen das dann häufig auch, aber sagen dann, ja, wenn die Medizin mir nicht erklären kann, warum wir seit 10 Jahren keine Kinder bekommen kann, dann muss es irgendetwas anderes sein. Vielleicht irgendetwas oder irgendjemand, der nicht will, dass ich ein Kind bekomme. Oder vielleicht liegt es ja doch an meiner gestörten Beziehung zu meiner eigenen Mutter, die ich nie aufgearbeitet habe. Ja. Vielleicht will das Universum doch nicht, dass ich dieses Trauma weiter vererbe. Und solche Erklärungen werden dann eben in solchen Krisensituationen und unerfüllter Kinderwunsch wird häufig erlebt als eine Krise, werden dann plötzlich wieder plausibel.
Mhm. Auch wenn die Leute für sich an sich sagen würden, sie sind nicht religiös, aber man sucht dann einen Grund, der ja vielleicht auch außerhalb des unmittelbar Erklärlichen liegt.
Genau.
Ja. Gut, also das ist eine Krisensituation. Dann untersuche ich Unterstützung.
Genau, also viele entscheiden sich dann dafür, dass sie sagen, sie wollen sich da helfen lassen. Man hat auch dann das, häufig kam auch so dieses Narrativ, ja gut, jetzt lege ich mein Problem in die Hände von Expertinnen und Experten, die kümmern sich jetzt darum und jetzt wird mir geholfen und ich muss nicht mehr selber und die schauen schon. Mhm. So einfach ist es halt meistens nicht. Meistens ist es ein Monate, Jahre bis hin zu jahrzehntelangem Prozess. Niemand kann einem garantieren, wie lange es dauern wird, bis man dann vielleicht oder vielleicht auch nicht jemals schwanger wird oder Mutter und Vater wird. Häufig beginnt man dann mit weniger invasiveren Methoden, wie so getimter Geschlechtsverkehr ist so ein sehr schöner Ausdruck, wo man dann ein Zyklusmonitoring macht, schaut, ob da alles stimmt mit dem Ultraschall, ob da der Eisprung stattfindet. Vielleicht unterstützt man das noch ein bisschen hormonell. Dann als nächstes würde man vielleicht eine Insemination machen, wo einfach aufbereitetes Sperma direkt in die Gebärmutter der Frau injiziert wird. Das ist auch noch so mittelmäßig invasiv. Es geschieht immer noch im Körper der Frau sozusagen.
Ja.
Und das Nächste, was dann als relativ invasiv auch häufig beschrieben wird, ist dann eben die künstliche Befruchtung, auch IVF oder In-vitro-Fertilisation benannt.
Und das hat man sich dann wie vorzustellen?
In einem Idealfall, es ist meistens, dauert es länger, als ich das jetzt so idealtypischerweise beschreibe, aber das hat man sich so vorzustellen, dass die Frau wird hormonell stimuliert. Also sie macht es selbst. Sie muss sich Spritzen verabreichen mit Hormonen. Viele haben beschrieben, dass das so ein bisschen ist, sich selbst Spritzen verabreichen. Das ist irgendwie noch eine merkwürdige Vorstellung. Das hat man sonst nicht. Ist aber dann etwas, was dann häufig kein Problem darstellt angesichts der anderen Herausforderungen, die dann noch kommen. Also die Frau setzt sich über 2 Wochen diese Spritzen mit dem Ziel, dass mehrere Eibläschen, also mehrere Follikel anreifen. Mhm. Also normalerweise im Zyklus, Menstruationszyklus von weiblichen Personen reift immer nur eine Eizelle heran. Mhm. Es kommt zum Eisprung mit einer Eizelle. Und da versucht man eben, dass möglichst viele Eibläschen heranreifen und man dann unter einer Narkose möglichst viele Eizellen entnehmen kann.
Ja.
Diese Eizellen werden dann mit dem Sperma des Partners, also ja, in der Regel mit dem Partner, befruchtet. Das ist eben die künstliche Befruchtung. Also man hofft, dass sie sich befruchten lassen. In der Regel lassen sich nicht alle befruchten und es entwickeln sich auch nicht alle Embryonen so, wie man sich das wünschen würde.
Ja.
Und dann kommt es zum Transfer von so einem Embryo. Also der korrekte Ausdruck ist Blastozyste. Es ist so ein 3 bis 5 Tage alter Embryo, der dann transferiert wird in den Uterus. Und dann nach 2 Wochen kann man einen Bluttest machen und schauen, ob der Embryo geblieben ist, ob sich eine Schwangerschaft eingestellt hat oder nicht. Also es ist eine sehr starke Fragmentierung dieses Prozesses der Reproduktion. Man sieht diese einzelnen Prozesse, die ja sonst auch geschehen, aber halt man sieht alle einzelnen Teile. Also alles, was irgendwie schiefgehen kann, kann man auch beobachten, oder? Es kann sein, dass die Frau nicht so reagiert, wie man sich das vorgestellt hat auf die Hormone. Es kann sein, dass man keine Eizellen entnehmen kann.
Ja.
Es kann sein, dass sie sich nicht befruchten lassen, sich nicht weiterentwickeln, dass sie sich nicht einnisten, dass es zu einer Fehlgeburt kommt. Also es ist sehr, sehr fehleranfällig. Und das ist häufig den Leuten nicht bewusst, wenn sie so sagen, ich gehe jetzt zu den Reproduktionsmedizinern, die helfen mir. So einfach ist es eben nicht. Es muss sehr vieles funktionieren.
Ja, also das heißt, Menschen erfahren das häufig als Krise, dass sie zumindest nicht unkompliziert Vater oder Mutter werden können. Und dann ist der lange Weg hin zu einer potenziellen Schwangerschaft, wenn ich medizinische Unterstützung in Anspruch nehme, auch nochmal potenziell von Krisen begleitet, wenn ich mich dann wieder verabschieden muss von der Hoffnung.
Von der Hoffnung oder eben das, was wir vorhin hatten mit dem Thema Tod, oder? Ist dann die Frage, ist ein Embryo, der mir eingesetzt wird und ich hatte nie einen positiven Test, aber ich weiß, dass diese Zelle mal in mir drin war und ich habe sie wahrscheinlich irgendwann einfach ausgeblutet, ist das ein Tod, also ist das ein Verlust, ja. Darf ich darum trauern, muss ich darum trauern? Es gibt aber auch nicht wirklich gesellschaftlich, es ist nicht wirklich gesellschaftlich anerkannt zu sagen, ich habe gestern vielleicht einen Embryo verloren und ich trauere darum. Das ist nicht ein Referenzobjekt, auf das man sich legitimerweise beziehen kann, wenn man sagt, ich bin am Trauern. Noch weniger, als wenn es eine Fehlgeburt war, wo man ja eine materielle Substanz sozusagen hat, auf die man referieren kann.
Du hast jetzt immer von den Frauen gesprochen.
Es hängt natürlich damit zusammen, dass halt die Person mit der Gebärmutter und mit den Eizellen, halt diese Person trägt den Körper, an dem halt das meiste geschieht bei der Reproduktion.
Männer, aber Väter leiden vermutlich auch.
Väter leiden auch, ja, das würde ich bestätigen. Es ist schwieriger, Aussagen zu treffen über potenzielle Väter oder über Männer grundsätzlich, weil die einfach weniger in der Forschung auftauchen. Also ich habe diese Erfahrung auch gemacht. Es ist schwieriger, Männer zu erreichen, dass die bereit sind, offen darüber zu sprechen. Und ich kann ja nur mutmaßen, woran das liegt. Also
das ist ja interessant. Warum? Also ich hätte jetzt spontan gesagt, die Forschung interessiert sich für die Männer nicht. Also es ist quasi eine Diskriminierung von Männern. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist es auch schwierig, mit Männern ins Gespräch zu kommen über das Thema.
Ja, ich glaube nicht, dass das eine bewusste Diskriminierung ist. Also man liest häufig in so Studien dazu, okay, das Sampling ist halt 95% Frauen. Man hat versucht, Männer zu bekommen, aber die wollten nicht sprechen. Es hat unterschiedliche Gründe, denke ich. Das eine ist, dass Unfruchtbarkeit auch sozial konstruiert ist, vor allem wenn man sich den Unterschied zwischen männlicher und weiblicher anschaut.
Was heißt das, dies sozial konstruiert? Also ich würde erstmal denken, entweder ich bekomme kein Kind oder ich bekomme eins.
Genau, die Bedeutung, die damit verbunden ist, ist sozial konstruiert. Vielleicht muss ich so sagen. Also wenn ein Mann keine Kinder zeugen kann, dann ist das so diskursiv oder dann denken die Leute, haben die Leute dann eine andere Konsequenz im Kopf, als wenn eine Frau keine Kinder bekommen kann.
Und weil zwar, man denkt, der ist auch impotent.
Genau, also es ist auch ein Unwissen darüber, also dass schlechte Spermienqualität irgendwie einen Zusammenhang hat mit irgendwie der Performance im Bett, also ganz plump gesagt. Also,
was Blödsinn ist.
Was totaler Blödsinn ist, es gibt überhaupt keinen Zusammenhang. Aber dass dieses Stigma erfahren Männer und kann auch sein, dass da auch die Scham nochmals ein bisschen größer ist als bei Frauen, weil wenn eine Frau sagt, ich habe Endometriose, dann ist das häufig nicht, es hängt nicht mit ihrer sexuellen Identität zusammen.
Vielleicht kannst du ganz kurz etwas sagen zu dieser medizinischen, also zu dieser Erkrankung.
Endometriose ist ein häufiger Grund für weibliche Unfruchtbarkeit oder für eingeschränkte Fruchtbarkeit. Also die Gebärmutterschleimhaut wächst zystenartig auch an anderen Orten, wo sie es nicht soll. Es ist auch mit extremen Schmerzen verbunden. Es ist so ein bisschen ein Thema, was jetzt ein bisschen aus der Tabuzone rauskommt.
Ja, es wird öfter angesprochen.
Auch Dokumentationen vermehrt so darüber. Das ist ein häufiger Grund dafür,
für Unfruchtbarkeit.
Genau, einer der Gründe bei Frauen.
Wie kommt jetzt Religion und Spiritualität da ins Spiel? Also zum einen, indem Leute sich fragen, warum, woran liegt's? Aber ich glaube, es geht schon noch darüber hinaus, soweit ich deine Forschung kenne.
Viele Frauen und Männer entwickeln so was wie ein Bedürfnis danach, einfach möglichst alles ausprobiert zu haben, was in ihrer Macht steht, um die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft zu erhöhen. Und dazu gehört dann eben meistens nicht nur die Biomedizin, also Reproduktionsmedizin, sondern häufig auch alternative Ansätze. Also zum Beispiel traditionelle chinesische Medizin, Akupunktur oder Fruchtbarkeits-Yoga, Homöopathie. Also es gibt einen sehr großen Markt dafür. Und in diesen Kontexten trifft man häufig auf so Gesundheitsverständnisse, die im Feld als ganzheitlich benannt werden meistens, manchmal auch als spirituell, häufiger aber noch ganzheitlich. Aus einer religionswissenschaftlichen Perspektive kann man da aber auch sehr häufig religiöse Semantiken identifizieren.
Kannst du ein Beispiel nennen?
Ja, sehr gerne. Also im Rahmen einer teilnehmenden Beobachtung in einem Fruchtbarkeits-Yoga und da ging es sehr stark darum, mit den Übungen, die man dann ausführt, rechts oder links dann zum Beispiel die männlichen oder die weiblichen Attribute irgendwie auszuschalten. Und da gab es auch so Momente der Transzendierung, wie zum Beispiel eine Übung zielte darauf ab, mit der Inner Mother, also mit der inneren Mutter irgendwie zu connecten und mit den inneren Reproductive Organs da irgendwie zu fühlen, was will mein eigenes transzendiertes Selbst. Darum geht es häufig. Oder auch so in Hypnose-Coachings geht es darum, ja, was will dein inneres Ich, was ist deine eigene Wahrheit für dich, welchen Weg siehst du wirklich für dich selbst vor? Mhm. Und es geht dann nicht unbedingt immer nur darum, eine Schwangerschaft zu erzielen, sondern vielleicht auch einen Umgang damit zu finden, mit dieser Krisensituation, dass man damit besser umgehen kann, eben auf einer emotionalen Ebene.
Aber was ich mir vorstelle, wenn ich jetzt an Gott glaube und eben auch an so eine Steuerung oder eine höhere Macht, die eben auch mein Leben steuert, da könnte ich ja einerseits, zum Beispiel vorhin hast du gesagt, eben man sucht nach einem Grund. Mhm. Und da könnte ja der Grund sein, okay, eben eine höhere Macht will nicht, dass ich, und wie geht man dann damit um? Also das, gerade wenn ich gläubig bin, müsste ich das dann quasi einfach akzeptieren? Oder wie bin ich dann, ist dann diese höhere Macht auch Schuld? Wird da auch Schuld zugewiesen? Oder ist es dann, also gibt es da irgendwie noch so eine Verbindung?
Ja, also jetzt machst du wie nochmals ein bisschen einen Bezug zu meinem anderen Teil vom Sampling. Ich habe ja einerseits gesprochen mit Menschen mit unerfülltem Kinderwunsch, die sich selbst im Selbstbild nicht als speziell religiös verorten, und mit solchen, die sich als sehr gläubig verstehen, also sehr im christlichen Sinne sehr gläubig. Und da ist natürlich das, was du sagst mit dem Glauben, also alles, das ganze Leben, also auch der unerfüllte Kinderwunsch, muss mit dem Glauben verbunden werden. Also es kann kein Zufall sein. So. Bei denen stellt sich schon unter anderem die Frage, ja, ist das, also warum will Gott, also in dem Fall ist es sehr klar semantisch, es ist nicht irgendeine höhere Macht, sondern es ist Gott oder Jesus, hat er vielleicht etwas anderes für mich vorhergesehen? Es ist selten, also so wie ich es erlebt habe, es ist selten das Schuldnarrativ, es ist selten, Gott will mich bestrafen, sondern eher, vielleicht wollte Gott mir noch mehr Zeit geben. Oder vielleicht dann halt auch doch, Gott hat vielleicht mir zeigen wollen, dass ich für etwas anderes als für das Elternsein vorherbestimmt bin. Also es ist immer ein positiver Bezug. Also in den Ausführungen mir gegenüber. Es kann natürlich schon auch sein, dass die auch mal ringen. Sie sprechen ja auch mit Gott im Gebet, so wie als wäre er physisch anwesend, und sagen, ja Gott, warum tust du mir das an? Oder? Also, dass da Wut auch einmal vorkommt und Trauer und Verzweiflung.
Aber ich stelle mir vor, dass das eigentlich entlastend wirken kann.
Ja.
Wenn ich ein Gegenüber habe, dem ich das, der jetzt nicht gerade der Vater ist, der unmittelbar auch betroffen ist, also der menschliche Vater des potenziellen Kindes, sondern ein Gegenüber habe, das quasi über dem Ganzen steht und ich da wie so eine Möglichkeit sehe, dass das auch eine positive Funktion haben kann, dieses Erleben von etwas, was nicht kommt.
Ja.
Aber das heißt, die greifen dann auch nicht auf Reproduktionsmedizin zurück. Also das, oder gibt es auch dann Leute, die sagen, okay, aber Gott will, dass ich mich selber darum kümmere, sozusagen. Oder
also ich glaube, ich muss zuerst auf das eingehen, was Dorothea gesagt hat. Der Glaube hat sich in diesem Sinne sehr stark als eine Ressource erwiesen. Genau wie du sagst, als ein Ort, wo man irgendwie das platzieren kann, wo man ehrlich sein kann. Also mir hat auch mal jemand gesagt, ja, eben, mit Gott konnte ich hadern, mit Gott konnte ich streiten, konnte ich weinen. Also ja. Man hat da irgendwie eine Bezugsperson. Also mir hat auch tatsächlich wortwörtlich eine Interviewperson mal gesagt, ohne den Glauben wäre ich sicher depressiv geworden oder ohne Gott. Also sie erleben das als eine sehr, sehr starke Ressource, den Glauben, den persönlichen Glauben zu Gott. Mit der Frage, ob das dann bedeutet, dass sie keine Reproduktionsmedizin in Anspruch nehmen, das ist für viele sehr gläubige Menschen eine schwierigere Frage, eine Antwort darauf zu bekommen, soll ich oder soll ich nicht? Weil für meine nicht-religiösen Interviewpartnerinnen war es eigentlich für alle klar, natürlich probieren wir das aus. Also auch wenn es herausfordernd wird und teuer und belastend, wir müssen es versuchen, weil wahrscheinlich werden wir es sonst bereuen. Es ist ein ganz starkes Narrativ, dieses, ich will nicht mehr in 10 Jahren vorwerfen, ich habe es nicht mal versucht. So, also es gibt wirklich fast so ein bisschen einen Druck, man muss es fast in Anspruch nehmen, weil einem auch dann manchmal von Dritten abgesprochen wird, dass man einen richtigen Kinderwunsch hat. Man hat es ja nicht mal versucht mit Reproduktionsmedizin. Und so bei sehr gläubigen Menschen geht diese Reflexion ein bisschen ausführlicher. Es ist nicht so klar ja, auch nicht so klar nein. Es gibt ja auch nicht unbedingt eine zentrale Instanz, auf die sie sich berufen. Also klar die Bibel, aber in der Bibel steht nicht, nimm Reproduktionsmedizin in Anspruch, ja oder nein. Und dann bleibt einfach noch das Gebet, also die Interaktion mit Gott, wo man dann versucht herauszufinden, ja, was ist denn jetzt mein Weg? Also wirkt Gottes Wunder, um wieder die Sprache aufzunehmen, die im Feld vorliegt, wirkt Gottes Wunder quasi durch die Reproduktionsmedizin? Ja. Oder will Gott für mich, dass ich es auf natürlichem, in Anführungszeichen, Wege belasse? Oder will Gott vielleicht, dass ich gar keine Kinder habe? Und das herauszufinden, ist ein sehr, sehr langer, sehr, sehr intensiver Reflexionsprozess. Und der zu unterschiedlichen Antworten auch führen kann.
Ja. Du hast jetzt relativ viel so über dieses christliche Milieu, also sehr gläubige Christen, die man wahrscheinlich häufig eher so als evangelikale oder charismatische Christinnen und Christen beschreiben würde, gesprochen. Diese andere Gruppe von Menschen, mit denen du viel gesprochen hast, die eher entweder sich selber als sehr areligiös erleben oder aber eben schon eher in einem spirituellen, esoterischen Milieu zu Hause sind. Und zwar Menschen, die entweder selber eben gern schwanger werden würden oder aber auch Menschen, die Kurse anbieten, Hilfsangebote anbieten für Menschen mit unerfülltem Kinderwunsch. Ja. Und in diesem zweiten Bereich, da hat mich schon immer sehr nachhaltig beeindruckt von dem, was du erzählt hast, wie da durchaus auch die Frage entstehen kann, darf Reproduktionsmedizin überhaupt angewendet werden oder nicht? Fällt dir da ein Beispiel ein, wo das sozusagen kritisch gesehen wird?
Ja, da gibt es viele Beispiele. Ein häufiges Narrativ ist da die Vorstellung, dass ein Paar halt in dieser Konstellation, wie sie jetzt halt sind, nicht vorherbestimmt ist, um halt ein Kind zu bekommen. Also da wird dann auch gefordert von der, meistens bezieht sich halt auf die Frau, weil auch die Frau meistens die ist, die solche Kurse in Anspruch nimmt, aber meistens wird von der Frau oder ja, wird dann gefordert, dass sie den Mut aufbringen soll, aus dieser Beziehung auszubrechen und halt einen kompatiblen Partner zu finden, mit dem dann die Natur, das Schicksal, das Universum oder wer auch immer dann ja Kinder vorgesehen hat, und zwar ohne eben, dass man da noch nachhelfen müsste.
Ja. Das heißt, die Grundidee ist schon, so wie manchmal in dem Kontext auch im Hinblick auf Krankheit und Gesundheit, eigentlich funktioniert immer alles, außer irgendwas stimmt nicht.
Außer irgendetwas ist im Ungleichgewicht und dann muss man das beheben, statt einfach nur das Symptom, die Unfruchtbarkeit, mit medizinischen Mitteln sozusagen zu unterdrücken.
Ja, das heißt, irgendwas an dem Paar ist falsch oder an der Frau.
Genau.
Gibt es diese Schuldzuweisungen gegenüber spezifisch Frauen auch, dass die sich nicht genug auseinandergesetzt haben mit irgendetwas?
Ja, das gibt es auf jeden Fall, vor allem wenn die Frau schon über 35 ist, dann so einfach, vor allem wenn sie die Pille genommen, also wenn sie hormonell verhütet hat, ist auch so ein gängiges Narrativ, ja, wenn man halt jahrelang den natürlichen Zyklus unterdrückt hat, da und quasi nicht seinen Körper halt nie richtig kennengelernt hat, dann ist man, das ist ein bisschen überspitzt gesagt, ist man selber schuld, wenn man dann halt diese Erfahrung machen muss, man kann gar keine Kinder bekommen und sich nie darum gekümmert hat, das irgendwie, ja, seinen Körper kennenzulernen.
Aber welches Körperbild steckt denn da dahinter? Der Körper an sich funktioniert und kann Kinder kriegen, wenn es ein weiblicher Körper ist?
Ja, ein weiblicher Körper kann dann Kinder produzieren, wenn er eben im Gleichgewicht ist. Also wenn die Natürlichkeit des Körpers nicht hormonell unterdrückt wird.
Was wird diesen Frauen dann empfohlen?
Ja, erstmal die Pille abzusetzen, frei von allen Hormonen zu sein, einmal sich selbst kennenlernen.
Ist dann gut, die Pille haben sie ja wahrscheinlich abgesetzt, wenn sie schwanger werden wollen.
Genau, aber da wird dann empfohlen, mit natürlichen, in Anführungszeichen, Mitteln vielleicht auch zu versuchen, den Zyklus wieder zu regulieren, weil häufig gibt es ja auch Störungen, einfach unregelmäßige Zyklen. Da gibt es dann ja so natürliche Mittel, also natürlich pflanzliche Mittel, um da das wieder in ein Gleichgewicht zu bringen und natürlich auch eben auseinandersetzen mit sich selbst, mit dem Frausein, mit den reproduktiven Wünschen, die Beziehung in Frage stellen, das Sexleben in Frage stellen, solche Dinge.
Das hört sich jetzt aber alles nicht sehr konstruktiv und positiv an.
Ja, das sagst jetzt du.
Ja, also gut, Beziehung in Frage stellen stelle ich mir schwierig vor, wenn ich ohnehin schon in der Krise stecke, weil ich nicht schwanger werde. Dann auch noch meine Beziehung in Frage zu stellen. Gibt es denn auch positive Beispiele, also dass auch in diesem spirituell alternativ esoterischen Milieu das als Ressource, Spiritualität zur Ressource werden kann?
Ja, ich würde sagen, die Leute, die ich befragt habe, haben so diese Dienstleistungen vor allem dann als Ressource erlebt, wenn sie sie nicht deswegen in Anspruch genommen haben, weil sie sich dadurch jetzt explizit erhofft haben, nach dieser Akupunktursitzung werde ich sicher schwanger, sondern wenn sie sich gesagt haben, ich gehe jetzt in dieses Yoga oder in diese Akupunktur oder in dieses Coaching, damit ich mich besser fühle, also damit ich einen besseren Umgang damit fühle. So habe ich das häufig erlebt, dass Leute dem den Status als Ressource zuschreiben.
Und es gibt ja vermutlich auch Menschen, die das miteinander kombinieren. Also die in der Reproduktionsmedizin Unterstützung suchen und sich dann nochmal gut unterstützt fühlen durch Akupunktur.
Es gibt tatsächlich auch so, dass da zusammengearbeitet wird. Also es gibt IVF-Kliniken, die sagen dann, ja, gehen Sie zum Ausgleich noch hier zu uns in die Akupunktur. Mhm.
Aber Akupunktur ist ja jetzt nicht gleich religiös, oder? Habe ich jetzt was?
Ja, das wäre fast ein Thema für den nächsten Podcast. Ja. Also ich glaube, sowohl von meinen Forschungen her als auch von Lindas Forschungen her kann unter anderem Akupunktur durchaus eingebettet sein in einen größeren Erklärungshorizont, der schon sehr nahe auch an religiösen, transzendenten, spirituellen.
Man merkt es an der Art der Legitimation, dass es vielleicht nicht biomedizinisch ist, sondern dass es halt diesen ganzheitlichen spirituellen Anspruch hat. Und das ist häufig, wenn auf Erfahrung referiert wird. Also wenn ist, meine Schwägerin hat Akupunktur gemacht, weil ihr jetzt total geholfen, deswegen möchte ich das auch in Anspruch nehmen. Und es ist nicht, also es gibt jetzt zur Akupunktur viele Studien und die meisten belegen nicht in einem naturwissenschaftlichen Sinn, dass das einen medizinischen Effekt hat.
Was nichts darüber aussagt, dass die Leute sich nicht trotzdem dadurch unterstützt erleben.
Genau, das soll keine wertende Aussage sein, aber es ist wie einfach keine naturwissenschaftliche Methode. So. Mhm.
Nachvollziehbar, Andi?
Ja, ich finde noch immer dann mit meinem nicht so distinguierten Religionsbegriff vielleicht, wo dann, also ich meine, das leuchtet mir ein, oder? Es ist irgendwie nicht eine naturwissenschaftliche Erklärung, aber das kann ja trotzdem, also ist quasi jede alternative medizinische Behandlung hat was mit Religion zu tun.
Also religionswissenschaftlich.
Also ich meine, wenn das so ist.
Noch relativ schnell, würde ich sagen. Okay, aber das wäre echt ein eigener Podcast.
Ja. Also es kommen halt Entitäten vor, die nicht physisch nachweisbar sind. Oder ein Beispiel ist dieses Ungleichgewicht, oder? Es gibt dieses Ungleichgewicht, also dieses Gleichgewicht oder dieses Ungleichgewicht, das gibt es nicht fassbar irgendwie auf einer physischen Ebene, sondern das ist etwas, was man anstrebt und also ein Zustand, den man anstrebt und den man nicht beweisen oder belegen kann.
Woran man ein bisschen einfach glauben muss.
Dann. Ja.
Und dann hat es mit Glauben zu tun und dann irgendwie auch mit Religion.
Genau.
Ja. So, jetzt ist es doch aber eigentlich ganz schön, mit so Positiven zu enden, oder?
Ja.
Also es gibt Synergien, die arbeiten zusammen, alternativmedizinische Methoden und Reproduktionsmedizin in einigen Fällen. Menschen fühlen sich unterstützt durch Spiritualität und durch Religion. Man darf nicht vergessen, dass es durchaus auch negative Erfahrungen in beiden Bereichen geben kann. Aber grundsätzlich können wir mal festhalten, es gibt einen konstruktiven Umgang damit. In einer Zeit, die für Menschen oft als krisenhaft und belastend erlebt wird.
Ja, als herausfordernd bis krisenhaft bis hin zu traumatisch.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Ja, das war ein Podcast, diesmal mit dem Thema und Schwerpunkt unerfüllter Kinderwunsch des religionswissenschaftlichen Seminars der Universität Zürich. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren. Und Sie können uns auch sehr gerne Kommentare hinterlassen, uns positiv bewerten und uns auf Instagram folgen, Erleuchtung_garantiert. Redaktion und Technik kommen von Andi Gredig und der Podcast-Schmiede.